In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest am 22. September 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenübersicht. Weil am Rhein, Sternmarsch für ein friedliches Miteinander. Neues vom alten Kernkraftwerk Fessenheim. Das sind doch nur Schmierereien. Doch nun zu den Nachrichten. PFC-Skandal bei Baden-Baden, Rastatt. Rund 400 Hektar Ackerboden in Mittelbaden sind mit PFC-Chemikalien verseucht. Die PFC-Chemikalien sind längst im Grundwasser und kaum zu beseitigen. Den Äckern und Feldern sieht man nichts an. Grünes Gras, abgeernteter Weizen, hoher Mais, schöne Landschaft. Trotzdem, rund 400 Hektar Ackerland sind mit sogenannten Per- und polyfluorierten Chemikalien PFC verseucht. Die Chemikalien wurden auch im Grundwasser nachgewiesen. Das Problem ist bekannt, nur das Ausmaß weiter unklar und wie damit umzugehen ist. Anfangs wusste man nicht, wo das PFC war, dann wusste man nicht, wie hoch die Belastung ist, wer dafür die Verantwortung trägt, so Stefan Schremp, Bezirksgeschäftsführer Aachen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes BLHV. Das mit der Verantwortung ist bis heute unklar. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt nach drei Anzeigen aus dem Jahr 2013 und 2014 seit 3 Jahren gegen einen Komposthersteller aus der Region. Das Unternehmen hatte zuletzt 2008 mit Papierschlammen versetzten Kompost auf Feldern in den beiden Landkreisen ausgebracht. Problem bei der ganzen Sache? Verbindliche Grenzwerte für PFC gab es damals wie heute nicht. Selbst wenn ein Kompost nachweislich mit PFC belastet gewesen wäre, könnte das für den Verursacher folgenlos bleiben. Und der steht nicht fest. Anfang 2015 setzte das Landwirtschaftsministerium eigene Richtwerte fest. Seitdem wird die Ernte in einem sogenannten Vorerntemonitoring untersucht. Auf Basis dieser Untersuchungen gibt es Empfehlungen für den kommenden Aussaat. Status quo momentan: Das Regierungspräsidium Karlsruhe warnt vor dem Anbau etwa von Erdbeeren oder Spargel. Die Bauern sollen auf andere Fruchtfolgen ausweichen. Ernten wurden untergepflügt. Ein Landwirt hatte für die Bewässerung seiner Flächen einen neuen Brunnen gebohrt und dafür 50.000 Euro gezahlt. Wasseraufbereitungsanlagen würden aktuell vorsorglich geplant. PFC ist hartnäckig und der PFC-Gehalt in den Böden in den vergangenen 3 Jahren gleich geblieben. Für eine Entsorgung der Ackerböden gibt es keine Rechtsgrundlage. Laut Umweltministerium ist eine Sanierung kompliziert, langwierig und sehr teuer. Bleibt also nur die Vorsorge und die Suche nach dem Verursacher. Ohne Schuldigen kein Schadensersatz. Das Land, das die Steuergelder der Bürger verwaltet, ist nicht die Haftpflichtversicherung für diejenigen, die die Umwelt schädigen, bemerkt das Umweltministerium. Die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stehen nach 3 Jahren vor dem Ende. Parallel dazu wehrt sich der beschuldigte Komposthersteller vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe derzeit gegen den VGH-Beschluss. Die Hauptverhandlung ist noch nicht terminiert. Ausgang offen. Baden-Württembergs SPD-Delegierte stimmten mehrheitlich für CETA. Die SPD hat auf ihrem Parteikonvent in Wolfsburg dem umstrittenen EU-Abkommen CETA mit Kanada grundsätzlich zugestimmt. 2/3 der 15 Delegierten aus Baden-Württemberg stimmten für das geplante Abkommen der EU mit Kanada und stützten damit den Kurs von Bundesparteichef Sigmar Gabriel. Insgesamt votierten eine Mehrheit des Konvents für CETA. Das fertig ausgehandelte, aber noch nicht unterzeichnete Abkommen CETA soll den Handel zwischen der EU und Kanada ankurbeln und der Konjunktur helfen. Kritiker befürchten unter anderem Sonderrechte für ausländische Investoren sowie eine Aushöhlung demokratischer Grundprinzipien und europäischer Sozial- und Umweltstandards. Böblingen. Erdhebungsschäden, ein Fall für das Schiedsgericht. Für die Schäden der Geothermiebohrungen in Böblingen kommen 3 Versicherungen in Frage. Die Allianz, die Württembergische und die AIG. Nacheinander hatten die Firma Gungel mit ihnen Policen abgeschlossen. Die Erdwärmebohrungen des inzwischen pleitegegangenen Unternehmens haben Millionenschäden an rund 200 Häusern verursacht. Seit Mai versuchen Schlichter im Stillen zu klären. Über die Besetzung des Schiedsgerichts ist nichts bekannt. Selbst das Landratsamt kennt nicht einmal die Namen der Schlichter. Alle Versicherungen haben zugestimmt, das Ergebnis des Schlichterspruches zu akzeptieren. Doch deutet das Geplänkel im Vorfeld darauf hin, dass kein Interesse an einer schnellen Regelung besteht. Monatelang wurde um die Besetzung der Kommission gestritten. Vor einem Jahr bereits waren die Versicherungen im Landratsamt. Seit Januar liegt eine Studie vor, die einen Zusammenhang zwischen Bohrungen und den Häuserschäden herstellt. Bisher haben sich die Versicherungen aber nicht hierzu geäußert. Das Schiedsgerichtsverfahren dauert nun seit Monaten an und ein verbindliches Ende ist nicht in Sicht. Die betroffenen Grundstückseigentümer vermuten, dass hier auf Zeit gespielt wird, da nach 3 Jahren immer noch keine Entschädigung erfolgte. Die Interessensgemeinschaft der Grundstückseigentümer bleibt nichts anderes als zu hoffen und zu warten. Ihre Anwälte raten von einem gerichtlichen Vorgehen gegen gleich 3 Konzerne ab. Bis zu einem Urteil in letzter Instanz könnten Jahre vergehen. Sollte der Spruch des Schiedsgerichtes schneller sein, geht das Tauziehen um das Geld auf einer anderen Ebene weiter. Ein Schlüssel, um das Geld auf die Geschädigten zu verteilen, muss erstellt werden. Die Interessensgemeinschaft der Geschädigten befürchtet, dass das Geld nicht reichen wird, die tatsächlichen Reparaturkosten zu begleichen. Außerdem müssen die Eigentümer ihre Schäden selbst geltend machen. Der Interessensgemeinschaft ist dieser Schritt von Gesetzes wegen versagt. Die Zahl der Abschiebungen in Baden-Württemberg steigt. Die Hälfte der bis Ende August geplanten Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern aus Baden-Württemberg ist gescheitert. Trotz der vielen Fehlversuche steigt die Zahl im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten 8 Monaten des Jahres wurden 2.401 Menschen abgeschoben. Das sind fast so viele wie im gesamten vergangenen Jahr mit insgesamt 2.449 Abschiebungen. Das Land wollte allerdings von Januar bis Ende August eigentlich 4.850, also fast doppelt so viele Menschen, zurückschicken. In 2.449 Fällen scheiterte das Vorhaben aber, da bei einer anstehenden Abschiebung die Abgelehnten untertauchten oder an gesundheitlichen Problemen der Asylbewerber, fehlenden Reisedokumenten oder kurzfristig eingereichten Härtefallanträgen. Weil am Rhein, Sternmarsch für ein friedliches Miteinander. Am Samstag, den 17. September, fand in Weil am Rhein der Sternmarsch für ein tolerantes und friedliches Miteinander statt. Anlass für die Gründung des Bündnisses Aktion Miteinander und die Veranstaltung war ein für das kommende Wochenende geplanter Aufmarsch der Rechten. Über das Bündnis und den Sternmarsch haben Radio Dreigland mit Georg Höll, einem der Organisatorinnen, gesprochen.
Am vergangenen Samstag fand in Weil am Rhein ein Sternmarsch für ein tolerantes und friedliches Miteinander statt. Das Ganze wurde organisiert von der Aktion Miteinander. Und am Telefon ist jetzt Gregor Höll, der den Sternmarsch mit organisiert hat. Guten Morgen, Herr Höll.
Guten Morgen.
Ja, vielleicht können Sie erstmal ein bisschen berichten, wie der Sternmarsch war, wie viele Leute haben teilgenommen, welche Gesprächsbeiträge gab es, wie kam es überhaupt dazu, dass ein Sternmarsch geplant wurde?
Ja, fangen wir am Anfang an. Die Rechten hatten eigentlich angekündigt, am 24. September, also nächsten Samstag, auf dem Hüninger Platz sich dort versammeln und entsprechend natürlich Werbung gemacht, dass auch entsprechend Rechte aus dem ganzen Umland zu dieser Demo kommen sollten, um gegen Ausländer, gegen Vielfalt und so weiter und ziemlich rassistisch und mit Hass erfüllt zu demonstrieren. Wir Bürger des Aktionsbündnis Aktion Miteinander wollten ganz bewusst dem ein Zeichen entgegensetzen, indem wir zeigen, dass die Friedlinger, die Weiler und das ganze Umland für Vielfalt ist, für Toleranz, für ein Miteinander mit anderen Menschen. Und wir haben deswegen eine Demonstration, diesen Sternmarsch organisiert, und zwar das Wochenende vorher, eben letzten Samstag, 17.09. Erstens, um ein großes Zeichen zu setzen mit vielen Leuten, um zu zeigen, dass die Bürger auch auf die Straße gehen für Toleranz gegen Hass und Ausgrenzung. Und wir haben natürlich diesen Sternmarsch nicht am gleichen Tag wie die damals geplante Demo am 24., um Konflikte zu vermeiden, um Ärger zu vermeiden, um möglicherweise Krawalle zu vermeiden, damit auch Familien mit Kindern zu dieser Demo kommen können, ohne dass irgendwie diese gefährdet werden. Die Rechten haben dann aufgrund möglicherweise unseres starken präsent in der Medien, in den Medien vieler Zeitungsartikel, vielen Aufrufen und auch möglicherweise das dafür, dass die Linksextremen auch angekündigt hatten, an dem 24. kommen. Die Rechten hatten dann diese Demo abgesagt. Wir haben, natürlich war dann sofort die Frage, machen wir unseren Sternmarsch, bleibt er bestehen? Und es war ganz klar, dass wir den Sternmarsch natürlich durchführen mit den Bürgern, um einfach zu zeigen, in Weil am Rhein und Umgebung ist man, will man ein Zeichen setzen für Toleranz und Friedfertigkeit. Und dass man hier und schon seit langer Zeit mit ausländischen Bürgern wunderbar zusammenleben kann, dass man diese integrieren kann, dass man auch Konflikte lösen kann, wenn es welche gibt, aber dass wir auf keinen Fall diese Menschen auskennen.
Die, so was Sie die Linksextremen nennen, die haben jetzt vermutlich auch nächstes Wochenende die Mobilisierung gegen den rechten Aufmarsch abgesagt. Ich hätte noch eine Nachfrage, was Sie gerade schon angesprochen hatten, diese geplante Demonstration nächste Woche am 24. am sogenannten Tag der europäischen Völker. Die ist, wie Sie gesagt haben, ja bereits jetzt abgesagt, soll aber nachgeholt werden. Gibt es denn von Ihrer Seite, von Seiten des Bündnisses, des Aktionsbündnisses, wiederum Mobilisierungspläne gegen einen möglichen neuen Termin?
Also diese Verschiebung oder diese mögliche Verschiebung auf November, die in der Zeitung kurz angesprochen wurde, die ist natürlich sehr vage. Wir wissen nicht, ob das wirklich eine Verschiebung ist oder inwieweit möglicherweise auch die sehr deutliche Antwort der Linksextremen die Rechten auch eingeschüchtert haben und erstmal gemeint haben, sie bleiben lieber fern, um dann zu sagen, das Ganze ist nur. Also meines Wissens ist bisher nichts angekündigt. Was nicht ist, kann natürlich noch werden. Wir haben definitiv keine Pläne jetzt darauf, direkt zu reagieren und direkt einen weiteren Sternmarsch zu machen. Was wir natürlich auch machen, ist, wir werden keine Demo machen oder keinen Sternmarsch oder Aktion an einem Tag, an dem die Rechten auf der Straße sind. Das ist ganz, ganz klar. Wir sind ganz bewusst gewaltfrei. Wir denken, in einer modernen Demokratie sind Fäuste keine Argumente, um Ziele durchzusetzen. Wir halten das für wirklich nicht adäquat und deswegen ist auch nicht geplant.
Das Aktionsbündnis, so wie ich Sie verstanden habe, hat sich ja dann jetzt relativ kurzfristig oder mehr oder weniger kurzfristig auch eben aus diesem konkreten Anlass heraus gegründet. Was hat sich denn daraus für Sie ergeben? Also gibt es da entsteht daraus dann ein längerfristiges Engagement aus Ihrer Sicht oder war das jetzt eher ein einmaliges Zusammenkommen von bestimmten Bürger und Bürgerinnen und Mitgliedern des Gemeinderates?
Also grundsätzlich war natürlich der Hauptgrund dieser Zusammenkunft und der Organisation dieses Sternmarsch das wichtigste Ziel, um Präsenz zu zeigen und zu zeigen, dass wir hier gegen Rechtsextreme sind und dass wir hier für Toleranz sind und zusammenleben können. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie es weitergeht. Natürlich hängt es natürlich ein Stück weit mit den Aktionen oder mit geplanten Aktionen der Rechten zusammen, dass wir weiter in der Presse, dass wir weiter auf Website, Facebook etc. Werbung machen, dass wir möglicherweise Gespräche führen mit ausländischen Mitbürgern, mit Leuten, die an der Integration beteiligt sind, um zu zeigen, wie funktioniert Integration? Also einerseits, wie funktioniert es und dass es funktioniert? Das sind aus unserer Sicht ganz, ganz wichtige Dinge. Wir werden uns regelmäßig noch weiter in den nächsten Wochen treffen, ob dann wirklich wieder weitere Aktionen daraus fruchten und wie die genau aussehen, ist definitiv jetzt zu früh noch zu sagen.
Ja, die Frage kam auch daher, dass ja unabhängig von dem geplanten Aufmarsch der Rechten in Weil am Rhein generell gerade in den letzten Monaten es einige Vorkommnisse gab, wo es auch gewalttätige Übergriffe von Rechten gab. Das heißt, da scheint die gesellschaftliche Stimmung ohnehin sehr angespannt zu sein und die Rechten konnten da große Gewinne oder naja gut, sagen wir, das ist auch gerade keine so ganz neue Entwicklung, aber jedenfalls scheint es da besonders wichtig zu sein, auch explizit gegen rechte Gewalt und rechten Populismus einzutreten. Wie beurteilen Sie denn die Stimmung im Ort momentan? Also es wurde jetzt vorher gesagt, okay, die Rechten haben sich jetzt so ein bisschen von diesem Aufmarsch zurückgezogen. Nicht zuletzt deswegen, weil eben von vornherein schon angekündigt wurde, dass man sie da nicht einfach durch den Ort marschieren lässt. Aber ja, wie ist Ihre Einschätzung zu der Lage?
Also meine Einschätzung ist natürlich die, dass in der Regel die Bürger in Weil am Rhein und Friedling friedlich miteinander zusammenleben. Also es ist nicht so, dass man auf der Straße regelmäßig oder immer wieder Krawalle, Angriffe oder sowas sieht. Also wir leben wirklich in einer friedlichen Gesellschaft. Es gab natürlich diese Angriffe auf einen dunkelhäutigen Menschen und dessen Familie. Einige der wichtigsten Personen haben ein Annäherungsverbot, was auch gut ist, was auch, soweit ich gehört habe, eingehalten wird. Und das ist natürlich, das ist schon eine wichtige juristische Methode, um da einzuschreiten. Die Kinder der Familie werden weiterhin mit von verschiedenen Leuten zur Schule begleitet. Aber dass jetzt täglich oft und immer wieder hier Angriffe stattfinden, das wäre aus meiner Sicht ein verzerrtes Bild, wenn man Weil oder wenn man den Stadtteil Friedlingen, in dem diese Sache, dieser Streit begonnen hatte, wenn man das so sehen würde.
Neues vom alten Kernkraftwerk Fessenheim. Ende August 2016 gab es eine INES-1-Meldung. Wohl im nichtnuklearen Bereich war irgendetwas. Auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse, abgekürzt INES, werden Stufe 1 bis Stufe 3 als Störfälle, die Stufe 4 bis 7 als Unfälle klassifiziert. Block 1 ist bis März 2017 abgeschaltet und Block 2 läuft mit verminderter Kraft. Und wie steht es jetzt mit der Abschaltung 2017? Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS, vom Atomschutzverband. Servus erstmal.
Ja, guten Tag, Herr Kramelsbach.
Ja, wir haben Ende vom August hier eine INES-Stufe 1 bekommen. Das heißt nicht wir, sondern es wurde gemeldet, eine meldepflichtige Erklärung. Und zwar, wenn in Fessenheim was passiert, dann gibt es ja verschiedene Abstufungen und INES-Stufe 1. Was ist es denn überhaupt? Das heißt, was ist da in Fessenheim überhaupt los gewesen?
Ja, das geht so genau nicht aus den Texten hervor. Die Aufsichtsbehörde hält sich da sehr bedeckt. Es ist davon die Rede, dass es im nicht-nuklearen Teil einen Vorfall gab. Viel bedeutsamer in diesem Zusammenhang ist einfach die Fälschung von Zertifikaten, von Sicherheitszertifikaten betreffend die Dampferzeuger in den Werken. Und da hat man gehört, dass Fessenheim jetzt bis März mindestens abgestellt wird und dass der Dampferzeuger dort in der Anlage selber neu geschweißt werden muss. Und diese Fälschung von Sicherheitszertifikaten durch den Hersteller Areva, die hat sehr große Auswirkungen, weil da auf der ganzen Welt Reaktoren sind, die mit gefälschten Zertifikaten laufen.
Richtig, das heißt, Fessenheim ist praktisch oder wird praktisch bis März 2017 abgeschaltet bleiben.
Ja, das ist Block 2. Block 1 ist wieder in Betrieb, läuft aber merkwürdigerweise nur auf Teillast. Und wir wissen nicht, ob einfach der Strom nicht gebraucht wird oder ob das auch einen Zusammenhang hat mit Betriebsstörungen.
Der Präsident von Frankreich hat ja erklärt, dass 2017 Fessenheim sowieso abgestellt werden soll. Muss man dann nicht sagen, also März, dann verlängern wir einfach noch ein bisschen und lassen das Ganze gleich abgeschaltet.
Ja, ich denke, das wäre der Wunsch von sehr vielen Menschen in der Region, aber es gestaltet sich leider nicht so. Die Schließung von Fessenheim ist punkto Rechtssicherheit nicht bestimmt. Es gibt keine Verfügungen, es gibt lediglich ein Gesetz, das vorschreibt, dass eine bestimmte Leistung nicht überschritten werden darf. Und der Zeitpunkt, wann das genau geschieht, ob Fessenheim geschlossen wird oder nicht, oder ein anderes Werk, da muss ich Sie ja leider enttäuschen, das ist so nicht geklärt und es wird Sache der nächsten Regierung sein, zu entscheiden, ob sie an dem Plan von Hollande festhält oder nicht.
Das klingt nicht gerade sehr ermutigend. Wie sieht es eigentlich aus mit diesen 400 Millionen Euro, die gezahlt werden sollen, wenn Fessenheim stillgelegt wird?
Ja, da sind in der Zeitschrift, in der Zeitung Le Figaro sind auch neue Angaben gemacht worden, und zwar, dass das Geld 2019 und 2020 gezahlt wird. Das heißt, Hollande verlässt das Amt, ohne dass die Entschädigungen beglichen sind. Und da muss man einfach wissen, dass wenn das neue Parlament mit dieser Lösung nicht einverstanden ist, dann kann sie diese Entschädigungen aus dem Budget streichen und kann die Stilllegung so faktisch verhindern. Das heißt, dass eben auch das neue Parlament mit der Schließung von Fessenheim einverstanden sein muss. Und da ist ja alles offen, wie sich dieses dann neu zusammensetzen wird. Wir wissen auch nicht, ob das heutige Energiegesetz dann weiter Bestand haben wird.
Das heißt, wie ein Monopoly wieder, gehe zurück auf Staat und wenn du über loskommst, gibt es kein Geld.
Ja, es ist leider so, nach 5 Jahren Hollande haben wir viele schöne Worte gehört und keine rechtsverbindlichen Entscheide.
Dann kann ich nur sagen, okay, oder gibt es noch irgendwas Hoffnungsvolles?
Ja, ich meine, hoffnungsvoll ist, dass alle diese AKW-Betreiber wirtschaftliche Probleme haben. Die Anlagen sind alt, die Nachrüstungen werden nicht mehr gemacht und irgendwann wird sich dann, so wie in der Schweiz, der Entscheid stellen, ob man einfach schließt. Und wir haben in der Schweiz das AKW Mühleberg, das jetzt geschlossen wird, weil die Betreiber die Nachrüstung nicht mehr aufbringen wollen. Und Fessenheim, also da werden wir auch bei TRAS schauen, dass die angemahnten Nachrüstungen jetzt vollzogen werden. Wenn das vollzogen wird, wird das Geld kosten und das kann sein, dass vielleicht EDF diese Entschädigung nimmt und sagt, wir wollen die Entschädigung und werden das Werk schließen. Aber man muss dann einfach sich bewusst sein, das ist dann ein Entscheid des Betreibers und nicht ein Entscheid der Politik.
So, Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS, vom Trinationalen Atomschutzverband. Ich danke mal für dieses Gespräch. Das sind doch nur Schmierereien. In der Nacht auf den 4. September war das soziokulturelle Zentrum Nelle Nashorn in Lörrach Zielobjekt von Nazischmierereien. Nelle Nashorn besteht seit Ende der 80er Jahre und es gibt dort eine Kleinkunstbühne, eine Kulturkneipe, mehrere Seminar- und Proberäume sowie verschiedene Festivals. Cornelia Knesser, Vorstandsmitglied der Freunde von Nelle Nashorn, Verein zur allgemeinen Förderung der Soziokultur e.V., hat mit Radio Dreigland darüber gesprochen, was nach den Schmierereien passiert ist. Im Nelle Nashorn gibt es übrigens eine Aktionsgruppe gegen Rechts, die im November eine Aktionswoche veranstaltet.
Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, eine Ausstellung zu machen über die Solidaritätsbekundungen, die Nelle Nashorn nach den rechtsextremen Schmierereien erhalten hat?
Weil uns das wichtig ist, zu zeigen, dass wir mit unserer Positionierung für Demokratie und ganz klar gegen Gewalt und gegen Rechts nicht alleine dastehen. Weil das ist nämlich der Effekt, wenn man sowas dann abkriegt und dann sich mal umschaut, dann stehen da nicht gleich irgendwelche Leute parat und unterstützen einen. Und wir wussten erstmal nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Ich habe mich dann in Freiburg auch von der Werkstatt für gewaltfreie Aktion beraten lassen und von dem kam die Idee mit den Solidaritätsbekundungen. Und dann haben wir einfach auch eine Form gesucht, wie wir das öffentlich machen können. Und wir hatten jetzt nun mal dieses 30-jährige Jubiläum mit vielen Besuchern im Hause und dann hat sich das so angeboten.
Sie haben es gerade schon gesagt, wenn man sich umguckt, sieht man nicht sofort Menschen, die einen unterstützen eventuell. Wie lief denn diese Suche nach Unterstützung?
Ja, es war sehr unterschiedlich. Also wir haben gleich Unterstützung bekommen, eben von der Werkstatt für gewaltfreie Aktion, von der Antifa, die autonome Antifa in Freiburg hatte ich kontaktiert. Und dann habe ich mich auch an die Landeszentrale für politische Bildung gewandt. Die hatten mir dann genannt, es gibt zwei Organisationen, die sich auch damit befassen und Menschen in der Situation unterstützen. Und das eine ist Leuchtlinie, die sich vor allem für Opfer von rechter Gewalt ganz konkret einsetzen, also im Opferschutz und was dann alles dazugehört, bis hin zu Traumatherapien. Und dann gibt es eine andere Organisation, die heißt Kompetent vor Ort. Und die sollen vor Ort Menschen begleiten, die dort was gegen rechts auch unternehmen wollen. Das hat dann konkret vor Ort nicht ganz so gut geklappt. Also über die Internetseite ist dann eine Stelle im Jugendamt in Lörrach als zuständig ausgewiesen und dort habe ich dann die Auskunft bekommen, ja, also das ist ja eine Straftat von Erwachsenen und da können wir jetzt nichts machen, da müssen sie sich an die Polizei wenden und wir müssen uns für die Jugendhilfe engagieren und dafür, dass dort von unten keine rechte Gesinnung erst wachsen kann und wir haben das Angebot für Erwachsene zurückgefahren. Das war dann nicht so schön und sie hatte mich dann aber noch an einen Herrn verwiesen vom Demokratiezentrum, der an übergeordneter Stelle tätig ist und der hat sich dann wieder durchaus eingesetzt für uns. Unter anderem hat er sehr darauf bestanden, dass wir für dieses Jubiläumswochenende ein Sicherheitskonzept mit der Polizei erarbeiten, um unsere Gäste auch entsprechend schützen zu können.
Und wie lief die Zusammenarbeit mit der Polizei?
Wir haben den Staatsschutz über das ist jetzt dann bei der Kripo in Freiburg, kontaktiert und dann haben die wiederum mit Lörrach Kontakt aufgenommen und wir haben dann auch nochmal direkt mit Lörrach Kontakt aufgenommen. Die haben dann das einfach in ihren Dienstplan eingetragen, die Veranstaltungen, und waren dadurch entsprechend aufmerksam. Aber was ich da eben auch erfahren habe, ist, dass die Polizei eben in anderen Dimensionen die Sache betrachtet. Und ich habe dann auch so einen Satz zu hören bekommen wie, ja, das sind doch nur Schmierereien, da ist doch kein Fenster eingeworfen worden und es ist auch niemand tätlich angegangen worden. Was wollen Sie denn? Und das hat mich dann schon ziemlich sprachlos gemacht, weil ich finde, dass das eben ein deutliches Signal ist, dass die rechte Szene aktiver wird in unserer Region. Und ja, ich bin der Meinung, dass auch schon lange genug weggeguckt worden ist. Wir haben dieses NSU-Thema ja schon lange gehabt und ich finde es wichtig, dass man das ernst nimmt. Und was ich dann eben im Zuge meiner Kommunikation mit allen möglichen Menschen auch über diese Solidaritätserklärung erfahren habe, ist, dass das eben in unserer Region gang und gäbe ist, dass an Flüchtlingsheimen ständig Parolen gesprüht werden und dass man das tunlichst gar nicht meldet, damit die Rechten nicht denken, sie hätten irgendwie einen Erfolg und sich aufgepusht fühlen. Und da war es sehr interessant, dass wirklich wie so zwei unterschiedliche Meinungen existieren. Diejenigen, die sich für die Opfer einsetzen oder sehr sich mit der Szene auseinandersetzen und befassen, die sprechen dafür, dass man das unbedingt veröffentlichen soll. Jetzt nicht in einem aggressiven Sinne, sondern so wie wir das in der Solidaritätskundgebung gemacht haben und in unserer Presseerklärung, dass wir sagen, wir wollen ein breites Bündnis. Und es ist nur eins in der Reihe. Und dann gibt's ja andere Stimmen, die wie die Polizei oder ich habe das auch aus zweiter Hand über das Landratsamt gehört, die dann sagen, naja, also mal nicht so hochkochen und sonst fühlen die sich erst richtig wichtig. Und das war für uns auch nicht leicht, da jetzt eine Entscheidung zu treffen.
Das war Fokus Südwest, heute am 22. September 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.